niedrige VO2 Max ist verbunden mit einer höheren Sterblichkeit. Jeder Mensch, jeder, auch Kraftsportler, auch High-Intensity-Sportler, auch Ballsportler und als Sportlerin profitieren von einem Grundlagenausdauertraining. Es geht um das Anhaltende, gegen einen kontinuierlichen Widerstand mit der Muskelgruppe zu arbeiten und dabei die Energieversorgung sicherzustellen. Mit Sport, egal welchen ihr euch vornehmt, kann man nicht primär abnehmen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, Teil 2 unserer Health Nerds Spezialserie. Und nach dem Einstieg gestern mit dem Thema Krafttraining schauen wir heute auf den zweiten großen Baustein, Ausdauer und Cardio. Also Laufen, Radfahren, Schwimmen oder einfach längere Bewegungseinheiten. Ausdauertraining gehört zu den effektivsten Methoden, um unsere Gesundheit nachhaltig zu verbessern. Und trotzdem wird es oft unterschätzt oder sogar falsch eingeordnet. Viele verbinden Cardio vor allem mit Kalorienverbrauch oder auch mit Abnehmen. Doch die eigentlichen Effekte gehen deutlich tiefer. Ausdauertraining beeinflusst unser Herz-Kreislauf-System, verbessert die Sauerstoffversorgung im Körper, wirkt auf unseren Stoffwechsel und hat sogar nachweislich Effekte auf Gehirn und mentale Gesundheit. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie viel ist wirklich sinnvoll und was ist vielleicht zu viel? Und braucht man wirklich stundenlange Einheiten oder reichen vielleicht schon gezielte Reize? Genau das schauen wir uns heute in dieser Folge an. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler und Health Nerd. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, vorneweg, wir haben vor einiger Zeit auch mal über dein persönliches tägliches Workout gesprochen. Mhm. Und da ist mir sofort positiv hängen geblieben. Es ist nicht ein Ding, wo du jeden Tag eine Stunde oder zwei investierst, sondern eigentlich nur wenige Minuten, 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten. Und ich weiß, auch da ist Ausdauer oder Cardio ein Teil davon. Also gleich vorneweg meine erste Frage, bevor wir da tiefer einsteigen. Nimm uns schon mal die Angst. Heißt Cardio und Ausdauer wirklich, ich muss sehr, sehr lange und sehr viel Zeit investieren oder reichen eben diese gezielten Impulse vielleicht schon?
Also es reichen logischerweise auch gezielte Impulse, wobei, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wenn wir, du hast es gerade eingangs schon erwähnt, die Effekte, die Ausdauertraining hat, gerade so kardiorespiratorisch, kardiometabolisch, also für den Stoffwechsel des Herzens, Herz-Kreislauf-System, Atmung, Sauerstoffversorgung, braucht es eine gewisse Zeit, aber, um das auch schon vorwegzugreifen, man muss nicht unbedingt, es sei denn, man hat ein bestimmtes Leistungsziel, stundenlang dafür unterwegs sein. Ein gewisses Training für Gesunderhaltung und Gesundheitstraining, so könnte man auch sagen, reden wir eher von Bereichen von einer halben Stunde, vielleicht einer Stunde am Stück. Aber das macht Ausdauertraining eben schon mit aus.
Mhm. Dann lass uns ganz vorne anfangen und das erstmal besser verstehen. Was ist die Definition, auch die wissenschaftliche Definition von Cardio bzw. Ausdauertraining? Wie definiert die Wissenschaft das?
Als eine geplante, wiederholte körperliche Belastung. Dabei sind große Muskelgruppen rhythmisch über einen längeren Zeitraum aktiv am Arbeiten und die Energiebereitstellung wird überwiegend aerob, das heißt in Verbindung mit Sauerstoff, erstellt. Und das macht Cardio im Vergleich zu Krafttraining beispielsweise, wo die Energiebereitstellung, ne, mehr über dieses Zuckerthema, diese Fermentation des Zuckers läuft. Im Nachgang wird dann auch noch Sauerstoff benötigt. Aber in der Belastung haben wir hier diese Besonderheit eigentlich im Ausdauertraining. Bewegung, ich sagte größere Muskelgruppen und das heißt natürlich vornehmlich erstmal untere Extremitäten, das können wir uns vorstellen, also alles rund um zügiges Gehen, Marschieren, dann Joggen, dann Laufen, aber auch Radfahren oder oberkörperbetonter, wo auch der Unterkörper eine Rolle mitspielt, beispielsweise Schwimmen, Rudern und natürlich auch Einheiten irgendwie auf irgendwelchen Geräten, Ergometer, Crosstrainer oder sonst etwas in die Richtung. Mhm. Es geht um das Anhaltende, gegen einen kontinuierlichen Widerstand mit der Muskelgruppe zu arbeiten und dabei die Energieversorgung sicherzustellen.
So, was passiert dann im Körper, wenn ich das regelmäßig tue, über einen längeren Zeitraum, über mehrere Tage, Wochen, Monate? Was sind die Effekte? Lass uns mal vielleicht anfangen mit dem Herz-Kreislauf-System. Warum hat das so positive Effekte?
Wir haben natürlich in jeder Trainingsform am Ende irgendeinen Effekt auf Muskulatur, Herz-Kreislauf-System. In dem Fall haben wir beim Ausdauertraining was. Wir steigern die Herzfrequenz, das Schlagvolumen des Herzens. Die Atemfrequenz verändert sich und die Durchblutung in der Muskulatur verändert sich. Das heißt, wenn ich das regelmäßig so betreibe, muss die Muskulatur sich in der Bewegung, also wir können jetzt das Laufen nehmen, Fahrradfahren nehmen, sich ausreichend mit Energie versorgen. Das heißt, auch jede Muskelzelle muss ausreichend Energie produzieren. Daran passt sie sich an. Sie bildet vielleicht auch neue Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zellen. Und dementsprechend wird die Energieversorgung kontinuierlich sichergestellt. Das heißt, ich trainiere nicht nur im Ausdauertraining für sich die Muskulatur, die wird auch anders durchblutet werden. Es werden mit kontinuierlichem Training auch neue Gefäße gebildet werden, dass wirklich das Blut besser hinkommen kann. Aber es ist vor allen Dingen Herz, Kreislauf und Lungentraining, so könnte man auch dazu sagen. Das heißt, die Lunge wird gut belüftet, Sauerstoff wird transportiert und man kennt das im Ausdauertraining, wenn man da drin ist, sage ich mal, wenn man trainiert ist, kennt man das, dass man sich entscheidet, laufen zu gehen. Das ist auch belastend auf einer gewissen Art und Weise, natürlich anders als ein Krafttraining. Aber das Ziel ist jetzt auch nicht, in die totale Erschöpfung reinzugehen, sondern diese Energieversorgung sicherzustellen, den Muskel zu trainieren auf der einen Seite und vor allen Dingen systemisch das Herz-Kreislauf-System, den Stoffwechsel. Und von daher birgt das natürlich viele positive Effekte, auch außerhalb davon, dass ich dann vielleicht eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Geschwindigkeit absolvieren kann und dementsprechend auch meine Regenerationszeiten nicht Tage sind, sondern ich das vielleicht am nächsten Tag schon wieder durchführen kann.
Jetzt sehen, Matthias, viele Leute Cardio vor allem als Mittel zum Abnehmen. Ja, also ich gehe irgendwie jeden Tag eine Stunde aufs Laufband, ich gehe irgendwie jeden zweiten Tag eine Stunde aufs Fahrrad oder gehe joggen. Nun weiß ich aber auch, dass wir mehrfach drüber gesprochen haben und du sagst immer, Sport allein ist nicht das Mittel, um wirklich abzunehmen. Bei Cardio würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich dann aber schon einen Bereich, wenn ich das sehr exzessiv betreibe und wirklich sehr regelmäßig und sehr lange, dass mein Kaloriengrundumsatz wahrscheinlich schon deutlich hochgefahren werden kann. Was ist die Wahrheit? Gib uns da mal einen Insight. Also für wen funktioniert das?
Die Wahrheit ist, mit Sport, egal welchen ihr euch vornehmt, kann man nicht primär abnehmen. Die Idee Calorie in, Calorie out, wir haben ausführlich mal in der Episode dazu gesprochen, hat natürlich seine Berechtigung und es stimmt auch, wenn ich natürlich Energie verbrauche, kann ich die zuführen, aber wir sehen eigentlich im gelebten Alltag oder auch in Studien, wo man es eher schon das Ganze auch klinisch überprüft, dass vielleicht Menschen glauben, dass sie da viel Energie verbrennen. Wir haben ja über Tracker gesprochen, die dann sagen, wenn ich eine Stunde laufen gehe, verbrenne ich 700, 800 Kilokalorien, dann kann ich die doch mehr essen. Und hier kommt man manchmal zu einem Missverständnis. So, primär damit abnehmen macht keinen Sinn. Macht es Sinn, wenn man abnehmen möchte, auch Sport zu treiben? Da würde ich sagen, auf jeden Fall. Begleitend macht es Sinn. Und wenn wir über Cardiotraining oder Ausdauertraining sprechen, dann bitte nicht nur auf Kalorientracking von irgendwelchen Geräten achten, sondern wirklich eher darauf schauen, was das längerefristige Training wirklich für Effekte zeigt. Und die sind mannigfaltig. Du hast eingangs schon so ein paar Sachen beschrieben. Blutdruck und Blutdruckregulation. Ne? Wir können uns vorstellen, wir trainieren nicht nur die Beinmuskulatur, sondern in Wahrheit trainieren wir unser kardiorespiratorisches System. Das heißt, wir senken nachweislich das Herz-Kreislauf-Risiko. Wir haben enorme Effekte auf den Stoffwechsel. Wir verändern die Energieproduktion in der bewegten Muskelzelle. Ja, da reden wir ja häufig drüber, dass wir quasi in einem Fettverbrennungspuls laufen. Fettverbrennung heißt, ich brauche dafür Sauerstoff, deswegen funktioniert das dann so gut. Das heißt aber nicht, dass das Bauchfett wegschmilzt. Das darf man sich so einfach nicht wirklich vorstellen. Nichtsdestotrotz werden Energiereserven verwendet und wir haben positive Effekte dann wirklich auch auf die Gefäßfunktion und eine wirkliche Leistungsreserve, die mit entsteht. Und von daher, wenn wir nicht stundenlang trainieren, aber sagen wir mal zwischen 150 bis 300 Minuten moderat pro Woche. Das heißt jetzt nicht, Felix, du musst jetzt losrennen. Darum geht es an der Stelle nicht, sondern moderates joggen gehen beispielsweise. Und dann sagen einige, naja, aber das geht mir auf die Gelenke. Okay, dann strammes Marschieren oder auf einem Fahrrad fahren oder auf einem Ergometer fahren, um das wirklich jede Woche mit einzubauen. Und dann haben wir bereits mit 30 Minuten aeroben Training pro Woche, 30 Minuten.
Pro Woche, nicht pro Tag.
Pro Woche haben wir schon geringe, aber leichte Effekte dann schon auf den systolischen und diastolischen Blutdruck. Der wird etwas absinken können. Das heißt, hier sehen wir wirklich, dass die andere Durchblutung, die höhere Durchblutung, ne, die Herzfrequenz erhöht sich, das Blut strömt in die Muskulatur, das wirkt sich dann wirklich kontinuierlich mit auf das Gefäßsystem, auf das Herz-Kreislauf-System aus. So, und diese funktionelle Reserve, die eigentlich entsteht durch das Ausdauertraining, das sind jetzt nicht nur Laborwerte, die sich irgendwie verändern und verbessern. Das heißt, wir haben klar auch nachgewiesen, es gibt viele Meta-Analysen zu dem Thema, wenn auch gerade schon kardiovaskuläre Erkrankungen bestehen und regelmäßig Ausdauertraining betrieben wird, dann sinkt bei, Achtung nochmal, Menschen mit kardiovaskulären Vorerkrankungen und Ausdauertraining, das sehen wir eine 58% niedrigere Gesamtmortalitätsrate und eine 73%ige niedrigere kardiovaskuläre Mortalitätsrate. Also du hast schon Herz-Kreislauf-Erkrankung, machst dein Ausdauertraining und hast wirklich einen positiven Impact auch auf die Gesamtmortalität. Das muss man auch noch mit dazu sagen. Das heißt, es geht wirklich nicht nur um Kalorienverbrauch. Das ist ein Nebeneffekt. Trackt das lieber über eure Ernährung und achtet darauf, dass man nicht sich überisst und zu viel isst. Und seht quasi das Ausdauertraining als Ergänzung mit dazu. Und natürlich darf man Sportarten kombinieren. Die einen wollen lieber gerne Krafttraining machen, aber jeder Mensch, jeder, auch Kraftsportler, auch High-Intensity-Sportler, auch Ballsportler und als Sportlerin profitieren von einem Grundlagen-Ausdauertraining.
Super. Also Ausdauertraining im Grunde für jeden gesetzt, auch für jedes Alter? Oder würdest du sagen, da gibt es irgendwie, wahrscheinlich auch die etwas Älteren, vielleicht Walking,
noch Nordic mehr, Walking. Felix, noch mehr. Mhm. Du kannst natürlich auch sowas wie Nordic Walking, du kannst strammes Marschieren mit dazu nehmen. Der wichtige Punkt, wir gucken ja gleich nochmal so auch, wie steigere ich das, wie fange ich an? Das Problem ist, dass viele im Kopf haben, Ausdauer gleich Laufen. So, wenn ich Ewigkeiten nicht gelaufen bin, ist das für Gelenkstrukturen, Sehnen, Bänder, die passiven Strukturen wirklich nicht von Vorteil. Mhm. Und keiner sagt, man muss die alte Pace laufen, die man früher mal in jüngeren Jahren gelaufen ist, sondern lieber langsam steigern. Ja, und lieber ein sogenanntes Zone-2-Training absolvieren. Da sind wir im Grundlagenausdauerbereich. Das heißt, nochmal, rhythmische, große Muskelgruppen werden aktiv, dann ist es eben das stramme Marschieren und ich atme so, dass ich noch mit geschlossenem Mund beispielsweise atmen kann. Das wäre so diese erste Stufe. Oder mit offenem Mund, aber dabei noch sprechen könnte. Ja, oder wenn ich pulsgesteuert mache, eben im Bereich zwischen 65-70% der maximalen Herzschlagfrequenz, dann sind wir auch in einem ganz guten Bereich und dann jeder für sich passend, wie es möglich ist. Das heißt, die 10 Kilometer laufen, wo einige sagen, ja, das mache ich morgens mal eben so, können für andere so hoch belastend sein, dass es nicht nur Gewebstrukturen eben mitschädigt, sondern in Wahrheit auch kein wirkliches Ausdauertraining ist. Von daher gilt hier auch langsam starten.
So, und das ist auch ein guter Punkt. Es gibt natürlich auch, wie immer, Leute, die Dinge sehr kritisch sehen. Und gerade das Thema Gelenke ist dann ein großes Thema. Also wer gerne joggen geht, wird mit Sicherheit auch schon von anderen gehört haben, oh, Joggen ist nicht gut, auf den harten Betonböden, achte auf die richtigen Schuhe. Aber man muss ja hier auch ganz klar sagen, wir reden beim Ausdauertraining auch über Sachen wie Skilanglauf, Schwimmen, Walking haben wir angesprochen, Fahrradfahren. Also es gibt verschiedene
Wandern, Bergsteigen. Wandern, ja. Ne, so, genau. Also oder Bergsteigen im weitesten Sinne. Ne? Also jetzt auch nicht das Klettern hat dann natürlich auch nochmal eine andere Komponente. Aber alles, was rhythmisch andauernd über längere Zeiträume auch geht. Und jetzt heißt es auch nicht viel hilft viel. Wir haben gesagt, schon die ersten Effekte 30 Minuten pro Woche. Wir können es auch übertragen. Ne? Du kennst dieses Thema, wie viele Schritte kann ich pro Tag absolvieren? Also wenn wir diese 10.000 Schritte nehmen und sagen, okay, die marschiere ich ein bisschen strammer und schlender nicht nur durch die Gegend, dann kann das auch schon einen gewissen Effekt im Bereich der Grundlagenausdauer haben. Da sind wir aber noch nicht im Training. Ne? Das sind Alltagsbewegungen. Und Training heißt also wirklich, ich fange an einer Stelle und versuche eine Progression einzubauen. Das haben wir im Krafttraining auch besprochen. Ne? Das heißt, wir fangen mit einem Gewicht an und steigern dann.
Das machen wir auch beim Ausdauertraining.
Das müssen wir beim Ausdauertraining auch machen. So, das heißt, wenn du heute, Felix, ich nehme dich jetzt nochmal als Beispiel, du sagst, okay, eigentlich mein Ziel wäre, ich möchte 10 Kilometer entspannt laufen. Also das, was wir so im Grundlagenausdauerbereich dann vielleicht mit ansetzen würden und sagen würden, okay, komm, die Strecke kann ich absolvieren und die macht mich nicht so fertig, dass ich 2 Tage lang umliege, sondern gut damit zurechtkomme, mein Puls stabil bleibt, ich genügend Energie produzieren kann in der Muskulatur. Das wäre die Idee, die Überlegung. Aber das heißt nicht, dass du das morgen machen musst, sondern man fängt langsam an und man kann die Grundlagenausdauer eben auch trainieren mit einem anderen Gerät. Ich muss nicht sofort anfangen zu laufen. Ich kann auch Fahrrad fahren und das ist deutlich gelenkschonender. Und sowas kann man da definitiv mit integrieren.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, auch aus therapeutischer Sicht, Matthias. Bist du Fan vom Joggen oder eher nicht?
Schwierig. Also ich persönlich bin Fan davon. Ich bin aber, für die Menschen, die mich auch persönlich kennen, ich bin auch echt kein Lauftyp. die potenzielle Belastung, dadurch ist auch kein guter, nicht nur Läufertyp bin, sondern wirklich auch keinen guten Laufstil habe, würde ich sagen, wenn ich das einfach mal so spontan mache, ist es belastend für Gelenkstrukturen. Und würde dann eher präferieren und auch grundsätzlich die Empfehlung eher etwas nutzen, was gelenkschonender ist. Ne? Weil nochmal, jeder Mensch kann davon profitieren. Wenn jetzt sowas wie Übergewicht aber noch mit hinzukommt, dann ist es natürlich nochmal belastender für die Gelenke, wenn wir sagen, wir fangen jetzt wirklich an zu laufen. Ne? Nichtsdestotrotz sollte man das Laufen auch nicht komplett vermeiden. So, das heißt, man könnte eine Kombination machen wie strammeres Marschieren oder auch sowas wie Nordic Walking finde ich auch in Ordnung. Wenn man es denn dann richtig macht, dann hat man einen Oberkörperanteil quasi auch noch mit dabei. Und ansonsten Fahrradfahren, Rudergerät, da gibt es definitiv viele Möglichkeiten und eigentlich in jedem Fall irgendetwas, egal auch was man sonst an Gelenkproblemen vielleicht hat. Ne? So Menschen, die dann sagen, ja, aber Hüftgelenk habe ich ein Thema, Kniegelenk. Es ist auf jeden Fall irgendwie möglich, im Ausdauerbereich etwas zu machen. Dann kann man Widerstände reduzieren und langsam trainieren und dann kann es wirklich einen positiven Effekt dabei haben.
Wie viel Ausdauertraining würdest du sagen, ist wirklich sinnvoll und wo ist vielleicht zu viel dann wirklich zu viel? Gibt es da eine Grenze? Worauf sollte ich achten?
Naja, ein sinnvoll ist das, was ich an Minutenzahlen eben schon mal gesagt habe. Moderates Ausdauertraining. Da sind wir jetzt das, was ich eben sagte. So, ich kann auch durch die Nase atmen. 150 Minuten pro Woche. Das heißt, das ist nicht von mir selbst ausgedacht, sondern auch definitionsgemäß von der WHO, so dass der Bewegungsmangel im Vergleich kein gesundheitliches Problem erzeugt. Also das ist quasi sowas wie Basisgesunderhaltung. Genau. Bei 300 Minuten habe ich wirklich den positiven gesundheitlichen Effekt. Dann habe ich ein Training für das Herz-Kreislauf-System pro Woche reden wir, ne? Dann habe ich ein Training für das Herz-Kreislauf-System. Ich habe einen Effekt auf die Energieproduktion in meinen Muskelzellen. Die Muskulatur passt sich an. So, das ist schon eine Range, wo ich sagen würde, ne, wir wollen ja auch noch Krafttraining vielleicht mit integrieren, dass man das ganz gut sich zusammenbauen kann.
Das ist natürlich schon ein großes Invest, ja? 300 Minuten pro Woche. Also etwas über 5 Stunden.
Darf man natürlich auch aufteilen. Also man könnte zum Beispiel sagen, 150 Minuten mache ich in diesem moderaten Bereich, im Ausdauerbereich. Und dann baue ich mir noch, ne, wie wir zum Krafttraining gesagt hatten, noch 1 Stunde, 2 Stunden pro Woche eben auch mit ein. Ich weiß, es klingt nach Invest und ich weiß, es ist nicht wirklich sexy, dass ich jetzt sage oder eben genau nicht sage, so, alles klar, mach 5 Minuten das und dann hast du dein Pensum erfüllt. Der Mensch ist dafür gemacht, sich viel zu bewegen. Ja? Die Bewegung formt unsere Strukturen im Körper. Wir sind ein Leben lang dafür gemacht und Einschränkungen in der Beweglichkeit, die eben mit zu wenig Ausdauertraining, mit zu wenig Krafttraining einhergehen, sorgt für eine höhere Mortalitätsrate auf der einen Seite, für die Entstehung von nicht übertragbaren Erkrankungen, für chronische Entzündungsprozesse. Und von daher, ja, es ist ein Invest und ich sage nicht, ab morgen müssen es 300 Minuten sein, aber man kann zumindest beginnen. und so die ersten Schritte in diesem Bereich wirklich zu gehen und im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kann man das ganz moderat beginnen. Und wenn man nur sagt, okay, ich schaffe es beispielsweise in meiner Mittagspause was zu essen und dann eine halbe Stunde ein paar Schritte zu machen und dann ein bisschen strammer sie zu machen und das eben zu steigern. Und ihr werdet merken, es macht dann auch Freude. Es gehört dann auch zum Alltag mit hinzu. Und ihr tut hier an der Stelle sofort etwas für eure Gesundheit.
Also nochmal zusammenfassend, Matthias, ab 30 Minuten pro Woche sagst du, geht's schon los, dass sich erste positive Effekte einstellen. 150 Minuten die Woche ist, sagen wir mal, so der wissenschaftlich definierte Standard, um eine Basis zu haben,
dass Bewegungsmangel nicht krankhaft wird.
Ja, genau. Okay, ja, wichtiger Punkt.
Und 300 Minuten haben wir wirklich die Gesundheitsförderung. Und du hattest eben noch gefragt, gibt es ein zu viel?
Ja.
Das ist individuell natürlich schon auch mit abhängig, je nach Energieverfügbarkeit. Also sprich, wenn ich sehr viel trainiere und meine Ernährung auch nicht im Blick habe und eher in die andere Richtung gehe, also mir wirklich Energie fehlt, oder wenn das auch in Verbindung steht, dass ich Bewegung, so eine hohe Bewegungskompensation habe, ne? Ich habe was gegessen, dann möchte ich mehr trainieren. Das geht auch in andere Richtungen mit rein. Wenn das Ganze in Richtung Leistungssport geht, sind die Perspektiven eine andere. Und dann, sprich, wenn wir so 10 Trainingsstunden pro Woche haben, gehen wir in ein Leistungssportniveau rein. Das heißt nicht Profisportler, aber Leistungssport, und die Anforderungen sind anders. Mikronährstoffversorgung muss anders abgedeckt werden. Eventuell Eisen spielt hier typischerweise eine Rolle mit dabei. Und dann ist auch nicht jede Bewegung im Leistungssport sowieso auch nicht nur gesundheitsförderlich. Ne? Also da sehen wir schon eine Grenze. Auch Infektanfälligkeit kann hierbei dann höher sein. Energieverfügbarkeit spielt eine wichtige Rolle. Also es gibt auch ein zu viel. Das ist aber wirklich individuell abhängig, wie gut kann ich das kompensieren und wie achte ich vielleicht auch auf andere Dinge in meinem Leben. Schlaf und Regeneration mal ganz vorneweg mit dabei, Ernährung, Stresssituationen im Leben, im Alltag, wie viel ich davon kompensieren kann. Aber Leistungssport heißt ja nicht automatisch, es ist dann noch viel gesünder.
Mhm. So, und das ist jetzt genau noch meine abschließende Frage. Du hast gerade schon Ernährung als Komponente genannt. Wir bleiben mal in diesem Hobbybereich, ja, und für Leute wie mich, die vielleicht sagen, Mensch, ich fange jetzt an, das Thema Ausdauer und Cardio irgendwie in meinen Lifestyle zu integrieren, mache das jede Woche irgendwie ein paar Stunden und taste mich langsam ran, probiere verschiedene Sachen auch aus. Was kann ich unterstützend tun, um meinen Körper bestmöglich zu unterstützen? Was sollte ich vielleicht in meiner Ernährung beachten? Was sollte ich vielleicht tatsächlich, du hast Eisen schon genannt, auch mir als Supplement in den Schrank stellen?
Ja, da würde ich ehrlicherweise bei den Bereichen 150 bis 300 Minuten erstmal moderat beginnen, und da muss man jetzt nicht so viel supplementieren. Da haben wir auch noch nicht unbedingt ein Eisenproblem, wenn es sich vielleicht vorher sowieso auch schon mit besteht. Das war jetzt mehr auf den Leistungssport bezogen. Natürlich gilt auch hier Energieversorgung abdecken, eiweißbetonte Komponenten. Jetzt kennen viele, dass die Überlegung ist, naja, ich gegen einen anhaltenden Widerstand trainiere ich. Ja? Also ich laufe beispielsweise einen längeren Lauf. Da muss ich ja irgendwie Energie verfügbar haben. Deswegen haben wir eigentlich in der Sporternährung eigentlich mal das, dass wir sagen, okay, da braucht es dann Kohlenhydratzufuhr. Ne? Das ist ein Thema, was ich wirklich den Langdistanz-Ausdauersportlern eher zu Gemüte führen würde. Und für den Otto-Normalverbraucher, wenn wir über diese Zeiträume reden, würde ich fast sagen, ganz im Gegenteil, lieber weniger. So, das heißt auch hier nicht, man muss nüchtern sofort irgendwie 300 Minuten sowieso auch nicht am Stück intensiv trainieren. Aber einen Lauf zu machen, jetzt kann man entweder setzen, wie ich eben sagte, nach dem Essen. Das hat nochmal einen positiven Impact auf Blutzucker und Insulinstoffwechsel. Aber auch das nüchterne Bewegen, und da rede ich jetzt eben auch nicht von dem intensiven Lauf, den ich das erste Mal mache, sondern auch eine Phase nicht zu essen, gepaart mit einer moderaten Bewegung, das kann auch so ein Spaziergang erstmal sein, ein strammes Marschieren sein oder ein Walken sein und dann irgendwann Joggen, Laufen, auch das muss man steigern, sorgt ja letztendlich dafür, dass der Körper nicht direkt verfügbaren Zucker hat. So, das heißt, das Zuckerlevel in der Blutbahn sinkt ab und der Körper muss Energiereserven mobilisieren, dann werden mehr Fettreserven mobilisiert und das Fett wird auch schön in den Mitochondrien quasi dann verstoffwechselt, also mit Sauerstoff in Verbindung. Und dann mache ich etwas für meine Stoffwechselflexibilität, die metabolische Flexibilität, dass ich quasi erstmal nichts dazu esse. Ja, ansonsten würde ich erstmal in diesem Ausdauerbereich sagen, ihr braucht nicht extra Kohlenhydratergänzung, gerade in diesen Bereichen. Versucht die Einheiten mit einzubauen. Viele merken auch, wenn ich einen Ausdauerlauf mache und vorher gerade was gegessen habe, dass es mir eher schwer im Magen liegt. Also ein bisschen Abstand dazu würde ich eher empfehlen. Und es bleibt erstmal eine Basis-Mikronährstoffversorgung, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium gegebenenfalls, Vitamin D3, kann man drüber nachdenken. Aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig, da in den Minutenbereichen in eine extreme Supplementierung mit einzusteigen.
Matthias, abschließend zum Thema Ausdauertraining und Cardio. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer auftaucht, ist VO2max. Also wir wissen, es hat was mit Sauerstoff zu tun, mit der Sauerstoffaufnahme, Max, das Maximum. Für uns Laien, gib uns da nochmal einen Einblick, was bedeutet das genau und wie nützt mir das bei meinem Training?
Also die VO2 Max beschreibt die maximale Sauerstoffaufnahme in der Lunge unter höchster Belastung. Ja, die kann man quasi berechnen. Einige kennen das von ihren Trackern auch, dass man quasi dann irgendwie so einen VO2-Max-Wert dort stehen hat. Der ist geschlechts- und altersgruppenspezifisch und es ist ganz normal, dass der auch im Alter absinkt. Also die höchsten Werte haben halt junge Männer quasi. Aber der VO2-Max-Wert gibt quasi an, wie viel Milliliter Sauerstoff pro Minute verstoffwechselt werden können. Und Kilogramm Körpergewicht, das noch mit als Ergänzung. Und den kann ich quasi trainieren. Und jetzt machen wir es mal ganz einfach, weil es schwierig ist, sich das vorzustellen. Maximale Sauerstoffaufnahme bringt uns ja auch ein bisschen weg von dem Ausdauerthema, wo wir quasi den kontinuierlichen Widerstand gegen einen kontinuierlichen Reiz haben. Ne? Jetzt geht es quasi darum, aber wir sind in diesem kardiorespiratorischen Teil, dass wir auf ein Maximum gehen können, eine bessere Versorgung mit haben können. Und jetzt ist es so, dass ich diese VO2 Max trainieren kann, auf der einen Seite auch mit Grundlagenausdauer. Also das, was ich eben sagte, dieses Zone 2 Training, eine Grundlage aufzubauen, kann schon hilfreich sein. Aber um wirklich die VO2 Max zu steigern, da brauche ich intensivere Belastungen in diesem Ausdauerspektrum beispielsweise. Und da gehen wir eher in das Thema Intervalltraining rein. Das heißt, in der Vorstellung, wir sprechen ja auch nochmal gezielter dazu, aber in der Vorstellung, ich mache einen Grundlagenlauf und dann schalte ich ein Laufintervall dazwischen, wo ich deutlich schneller laufe und dann gehe ich wieder runter, laufe wieder auf meinem Ausgangslevel und dann schalte ich wieder hoch. Und das trainiert man. Und das ist schon, wer Intervalltraining kennt, das ist schon belastend und geht auf die Pumpe und der Stoffwechsel reagiert drauf. Also auch Übelkeit gehört häufig mal mit dazu. Aber dann steigern wir die VO2 Max. So, und jetzt VO2 Max, was sagt mir das? Es ist eigentlich der stärkste Mortalitätsprädikator. Eine niedrige VO2 Max ist verbunden mit einer höheren Sterblichkeit, mit Problemen in der kardiorespiratorischen Fitness, mit potenziellen kardiometabolischen Problemen, die auftreten können. Und wir haben so oft schon über Langlebigkeit, Longevity gesprochen. Na, ist die VO2 Max eigentlich für sich genommen der wichtigste Parameter, den wir eigentlich haben, wenn wir ihn vor allen Dingen isoliert betrachten. Ne? Man kann andere Dinge hinzufügen. Beim Krafttraining ist es dann gerne sowas wie Griffkraft, ne? Weil ich kann dann quasi die Hanteln halten und bewegen. Auch das ist wichtig, aber die VO2 Max für sich ist der zentrale Parameter und das passt natürlich sehr eng zu, wenn der Wert niedrig ist, dann steigt das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und dann müssen wir andersrum eben auch sagen, okay, das sind, wissen wir auch, die Haupttodesursache in unserer Gesellschaft sind kardiovaskuläre Erkrankungen. Was lässt die VO2 Max absinken, wenn wir eben keine Intervalle haben und wenn wir kein Grundlagen-Ausdauertraining oder nicht ausreichend ausdauernde Bewegungen im Alltag mit dabei haben? Und von daher ist das, finde ich, ein sehr zentraler Aspekt, der eine Rolle spielt und warum wir quasi auch Ausdauertraining so ja quasi uneingeschränkt empfehlen können. Ich sage nicht Ausdauertraining gleich laufen. So, das heißt, welche Form man wählt, ist dann egal, die für die Gelenke passend ist, die für die eigene Situation gut passend ist, wo man auch Freude dran hat, aber sie sollte Teil unseres Bewegungsspektrums in unserem Alltag sein und wirklich regelmäßig und das ein Leben lang.
Nur noch mal ganz kurz, wann sollte ich hellhörig werden, wenn ich merke, ich muss in den ersten Stock laufen und komme schon ins Keuchen oder ich schleppe eine Kiste Wasser vom Auto in den Keller und merke, oh Gott,
naja,
also, das strengt mich sehr an.
Das sind schon Indikatoren dafür, dass man zumindest so eine alltägliche Bewegung schon nicht ganz gut hinbekommen kann. Ne? Also es ist natürlich völlig in Ordnung und physiologisch auch sinnvoll, dass wenn ihr vom ersten in den dritten Stock geht, das Herz schneller schlägt. Wenn ihr aber oben mit einer Art Dyspnoe, also mit einer Atemnot ankommt und irgendwie euch erstmal hinlegen müsst oder erstmal ans Fenster gehen müsst, dann könnte das so ein Hinweis dafür sein. Und ein Hinweis könnte auch sein, wenn Ausdauertraining oder auch Sport im Allgemeinen keine Rolle in meinem Leben spielt, dann sind die Strukturen nicht gut genug trainiert. Natürlich könnte man übrigens auch beim Krafttraining sagen, auch das hat einen gewissen Effekt auf die maximale Sauerstoffaufnahme. Auch da geht der Puls hoch. Aber ich habe eben nicht dieses Kontinuierliche, sondern diese Sätze, ne, mit den Unterbrechungen dazwischen. Und um das zu trainieren, brauche ich das Ausdauertraining. Und das könnten schon erste Indikatoren sein, ne? Oder Strecken zu gehen und merken so, oh, vielleicht tut es auch in der Muskulatur etwas weh. Das könnte auch so eine periphere Durchblutungsthematik mit dabei sein. Das kann im Laufe des Lebens mit entstehen. Rauchen gehört logischerweise mit dazu. Naja, und wenn ich es nicht mache, dann brauche ich ja erstmal meine VO2 Max nicht zu messen. Und vielleicht das noch als Ergänzung, weil ich gerade sagte, messen, die Spiroergometrie ist eigentlich die beste Methode als Belastungstest.
So, wo mache ich das? Wie funktioniert das?
Das macht man mit einer Maske, die eng vorm Gesicht sitzt. Es gibt ein Gerät dafür und man hat Spiroergometrie. Das heißt, ich habe eine Kontrolle der Atemfrequenz und des Pulses gepaart mit einem Belastungstest auf einem beispielsweise Ergometer, Laufband, sowas in die Richtung. Und das ist ein klassischer Stufentest. Also die Wattzahl steigt oder die Geschwindigkeit wird gesteigert in bestimmten, je nach Protokoll, Minuten, Blöcken, 3 Minuten. Man steigert es dann von einem Grundniveau immer weiter hoch. So. Und dann kann ich mich maximal ausbelasten. Den Test kann man nicht gewinnen. Ne? Irgendwann ist für jeden Schluss. Aber daraus lässt sich quasi diese VO2 Max auch spezifisch und genau berechnen, wohingegen diese Tracker-Angaben so wirklich Pi mal Daumenwerte hochgerechnet sind auf Basis von, okay, du hast jetzt diesen Spaziergang marschiert bei einer Geschwindigkeit von 5-6 km/h, hast du so und so lange für diese Strecke gebraucht und dann könnte man das umrechnen. So hundertprozentig genau ist das nicht. Die beste Möglichkeit ist dann wirklich diese Spiroergometrie, Leistungsdiagnostik und wird an verschiedenen Stellen bei Kardiologen mit angeboten, in Leistungszentren, in teilweise auch im Fitnessstudio, Personal Trainer. Also gibt es häufig im Angebot.
Super. Ja, wer das mal googelt, auch irgendwie Leistungstest, zum Beispiel Fußball-Bundesliga, da kennt man die Bilder von den Spielern, die genau diese Maske aufhaben.
Und richtig hinten mit Bands drüber, dass sie eng anliegt.
Richtig eng anliegt, genau. Und dann müssen die da auf dem Ergometer richtig Gas geben. Also das Bild hat man vor Augen. Matthias, es war sehr aufschlussreich. Ein tolles Spezial. Ausdauertraining, also das nehme ich mit, einer der effektivsten Wege, um unsere Gesundheit nachhaltig zu verbessern. Es stärkt Herz und Kreislauf, verbessert unseren Stoffwechsel und sorgt dafür, dass unser Körper leistungsfähig bleibt. Und dabei gilt schon, 30 Minuten Bewegung pro Woche können messbare positive Effekte haben. Die offizielle Empfehlung auch der WHO liegt etwa bei 150 Minuten pro Woche, um, sagen wir mal, das Defizit, was wir alle in unseren ja häufig doch sitzenden und wenig bewegten Tätigkeiten auszugleichen. Und wenn wir Potenzial aufbauen wollen, Leistungsfähigkeit steigern wollen, so sollten wir uns Richtung 300 Minuten pro Woche bewegen.
Genau, als moderates Training. Und das heißt dann wirklich erstmal im Grundlagenausdauerbereich als Orientierung. Das kann man mit steigern, aber das erstmal als grobe Empfehlung.
Matthias, herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht für diesen super Einblick. Morgen geht's schon direkt weiter und das schließt im Grunde an dieses Thema ein bisschen an. Morgen in unserer Spezialserie Sport und Training hier bei den Health Nerds schauen wir uns HIIT und Intervalltraining an, also HIIT, hochintensives Intervalltraining und das ja, Standardintervalltraining, was das genau ist, wie es funktioniert, welche Effekte hier auf unsere Gesundheit zu messen und wirklich wissenschaftlich gut dokumentiert sind, das wollen wir morgen erklärt bekommen. Bis dahin, Leute, gutes Training, bleibt uns gewogen und vor allem bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.